alle Ehre für das, was er tut. Und das, und ich freue mich auch, dass er in Deutschland vieles tut. Ja? Und überall auf der Welt sehen wir, wie er mächtig am Wirken ist. Und ich freue mich auch, wie auch jetzt in diesem Jahr war ich jetzt sehr viel unterwegs und bin hauptsächlich jetzt auch in den Nationen unterwegs, um zu versuchen, wieder ganz neu ein Brennen anzufachen für Mission. Wir suchen Langzeitmissionare. Leute, die nicht nur 2 Jahre kommen, sondern die länger dort sind, weil die können mehr tun. In Afrika versuche ich, die Afrikaner zu animieren, selber missionarisch tätig zu werden und in den Ländern zu gehen. Ja, wir sagen sogar, sie sollen nach Deutschland kommen. Ja, ich weiß, man denkt, wir haben nur Ausländer, wir brauchen nicht nochmal. Aber wir brauchen mehr Mitarbeiter, Leute, die auch die Gemeinden gründen. Wenn ich denke, Frankreich, wie viele Gemeinden, dass diese Nation nötig hat, oder auch Spanien. Also ich war jetzt erst auch in Spanien und habe dort auch gedient und habe gemerkt, wow, das sind große Städte. Und in Europa, da es ist wie wenn, ja, da ist noch nicht so viel passiert. In Afrika, der schlafende Löwe wacht auf und der will und wird in die Mission gehen. Es ist interessant, wie in der Missionsgeschichte Dinge jetzt oder in der Missionsdemografie das alles sich geändert hat. Früher war es immer aus Deutschland, aus Finnland, aus Norwegen, Skandinavien überhaupt. Da sind die Missionare rausgegangen, sind in alle Welt. Aus Deutschland kam der Ludwig Krapf, aus Deutschland kam der Rebmann. Die waren so die Erste, die in Kenia ankamen. Das war Ende 1800, so und so, weiß nicht mehr genau. Und die kamen an und haben sehr viel getan. Aber heute ist es sehr zurückgegangen. Es gibt immer weniger Langzeitmissionare. Und deshalb bin ich liegt es mir sehr auf dem Herzen, in Europa wieder das wach zu rütteln und in Afrika zu sagen, okay Leute, geht ihr auch in alle Welt. Ja, denn Jesus hat gesagt, sein Kommen ist nahe, wenn alle Welt erreicht worden ist mit dem Evangelium. Amen. Und das ist so schön, auch zu sehen, in Asien, wenn man es so sieht, aus China, jetzt habe ich erst jemanden getroffen, der hat gesagt, das sind 1 Million Leute, die eine Berufung spüren und bereit sind, jetzt bald in die Mission zu gehen. Manche sind schon auf dem Weg. 1 Million. Wow. 1 Million Missionare. Und die kommen. Ja, Asien wacht auf. Und wenn wir so sehen, was auch da aus Korea und aus diesen Ländern schon kommt. Und dann aus Südamerika. Die sind auch feste jetzt am Senden. Wir haben einige Missionare aus Südamerika, die auch jetzt kommen. Aber irgendwie Nordamerika, Deutschland, Europa überhaupt schläft. Und möge Gott Arbeiter in seinem Weinberg schenken. Und Missionare können ja ganz unterschiedlich sein, ganz unterschiedliche Berufungen. Ja, ich habe mal meistens, wenn Leute auf SIM dabei sind oder wenn ich ein paar Leute im Praktikum dabei habe, dann nehme ich sie ja ein bisschen da, wo andere Missionare aktiv sind, dass sie mal sehen, was auch die Missionare machen. Wir haben einen Missionar, der ist ein Däne in unserer Stadt, der baut in einem Jahr 150 Kirchen. Sein Dienst ist nur Kirchenbau. Der macht sonst nichts. So gut, am Sonntag kann es sein, dass er irgendwo mal predigt, aber der hat eine Firma und der baut Kirchen auf Fließband. Wow. Dann gibt es Missionare, die sind Piloten mit MAF unterwegs. Dann gibt es andere, die sind Mechaniker, die sind irgendwo und leiten andere an und so weiter. Und dann gibt es solche wie ich, wir sind mehr mit Teams unterwegs und evangelistisch unterwegs. Und und überall gibt es Menschen und die dienen Jesus. Und hier ist so viel Potenzial. Ich sage nicht, dass ihr alle jetzt in Mission sollt. Ja, gut. Ich habe zwar ein großes Herz für Mission, aber ja, Deutschland ist auch Mission. Ja, das sage ich ja auch. Und ihr macht es gut. Aber da ist so viel Potenzial hier in diesem Raum. Ihr seid so begabt. Wenn ich euer Lobpreisteam höre, wie ihr und mit was für ein Commitment, sagt man auf Englisch, ihr so unterwegs seid. Und ich merke auch, wenn ich einfach reinkomme hier in diesen Gottesdienstraum, euer Liebe zu Jesus, heute Morgen, wir haben Gottesdienst, Halleluja. Das ist toll. Macht weiter so. Das ist prima. Und ich sehe auch so viel Begabung und da schlummern auch manche Begabungen, da sind Begabungen da, da weiß der andere nicht so sehr vom anderen, was der alles kann. Ja? Ihr seid, jeder von uns ist sehr wertvoll und Gott möchte dich gebrauchen. Ja, er kann dich gebrauchen, zum Beispiel in Kunst oder in Sport oder in Musik, auf verschiedene Art. Er kann dich gebrauchen in der Geschäftswelt. Wir brauchen Leute, die Geld produzieren, damit die Mission laufen kann, damit die Gemeinde laufen kann, damit wir richtig, dass es krachen kann. Ja? Und ich freue mich, so langsam diese Generation, eure Generation, es wacht so langsam auf. Ich habe einen Freund, der ist in Zwickau, der schafft bei VW und tut und hat extra ein Konto aufgemacht für Gott. Und der gibt seinen Zehnten in die Gemeinde ganz treu, aber dann tut er extra noch was auf die Seite und das tut er immer, das ist für Gott. Für Gott. Der wohnt nicht in einem mordsmäßig schönes Haus und so, der sagt, nee, ich trachte zuerst nach Gottes Reich. Und er tut das Feste auf die Seite und die letzten 5 Jahre habe ich keine Ersatzteile bezahlt, sondern er fragt mich immer, was brauchst du? Erst vor kurzem hat uns Unimog, sind die Spiralfedern gebrochen, denn die Straßen sind ja so schlecht und wir fahren ja durch die Flussbeete und manchmal geht es richtig schwierig, vor allem der Unimog muss viel arbeiten. Ja, und Spiralfeder, der hat so einen Durchmesser, gebrochen. Und der hat gesagt, macht er keine Sorgen. Dann hat er geguckt, hat auf eBay und ich weiß nicht, wo er die Teile aufgabelt, aber der hat die Teile alle besorgt und schickt die raus nach Kenia und ich habe in 5 Jahren noch keine Rechnung gesehen von all den Sachen, die er uns schon besorgt hat. Und er besorgt für den Magirus Deutz, für den Unimog, für Land Cruiser, für alles mögliche Ersatzteile. Weil er ein Himmelskonto hat und da zahlt er die Sachen. Und er sagt, das musst du nicht zahlen. Ich gehöre auch da dazu. So soll es sein. Wir brauchen Geschäftsleute im Reich Gottes. Leute, die vorangehen, die nach Gottes Reich trachten. Die sagen, hey, was muss gemacht werden? Wie wollen wir Ansbach auf den Kopf stellen? Wie können wir das machen? Und da, die dann das auch bringen. Dann gibt es ganz wichtig auch Leute, die in Gemeinden arbeiten. Die aktiv und manchmal jeder von uns soll aktiv sein irgendwie. Und dann gibt es Leute, die in den Medien arbeiten. Ich finde es so schade, dass so viel gute Begabungen verloren gehen. Und draußen in unserer säkularen Welt, die übernehmen so die ganze Mediensache und die lügen die Leute was vor und da wunderst du was. Und die Journalisten, die machen ihr Ding. Und Christen sind da, die eigentlich die Wahrheit berichten würden und das wirklich wahrscheinlich wahrheitstreu so nahe wie möglich berichten können. Aber die kommen gar nicht auf den Zug, weil sie gar nicht dabei sind. Es gibt so wenig Leute, die in den Medien als Christen unterwegs sind. Und in unserer heutigen Zeit mit unseren Social Media, da gibt es so viel, was wir erreichen können. Da kannst du nur auf deinem Laptop kannst du sitzen und kannst irgendwo in Saudi-Arabien ein Missionar sein. Ist interessant, wie Mission sich verändert hat. Es ist fast so, du kannst hier sein und kannst trotzdem irgendwo anders deinen großen Segen sein, Menschen erreichen in andere Länder, nur durch Social Media. Oder auch in der Bildung zum Beispiel. Oh, da gibt es so viel zu tun. Ich wünsche mir, dass unsere Universitäten voll wären mit geisterfüllten Professoren, die wirklich Jesus erlebt haben und dort auch Philosophie dann lehren. Ja, die Christen können das auch. Und können das dann so lehren und können auch nebenher ganz klar das Evangelium weiterbringen. Wir haben irgendwie diese Meinung, man kann nicht gebildet sein und gleichzeitig Christ sein. Das ist ein Fehler. Ich denke, die gescheitsten Leute auf der Welt sind die Christen. Also das ist meine Meinung so. Ich kenne manche Professoren, ich kenne manche Wissenschaftler, die echt mit Jesus unterwegs sind. Wow! Herr, schenk uns mehr Leute im Gottesreich, die zuerst nach Gottes Reich trachten, die nach vorne gehen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Ja, wir werden wahrscheinlich verhöhnt und es wird manchmal nicht leicht sein, aber wir müssen weiter unser Licht strahlen lassen. Halleluja! Das Licht kann nicht bloß hier in der Gemeinde strahlen. Das muss in unsere Gesellschaft hinaus gestrahlt werden, in den Arbeitsplätzen, in den Schulen, in den Bildungsplätzen, da wo die Leute sind, die sollen vom Evangelium erfasst werden. Halleluja! Könnt ihr da Amen sagen? Das macht ihr vielleicht schon, ja? Aber ich tue jetzt einfach ein bisschen Feuer, ein bisschen in den Ofen, damit es ein bisschen mehr brennt. Halleluja! Ja? Oder auch in Familie, Familiewesen, was Familien angeht. Oh, unser Land braucht Leute, die ganz klar für Ehe einstehen. Die sagen, hey, wir haben eine klare Meinung, das ist so, Ehe sieht so aus. Und Familie, das ist so, wie Gott es haben will. Halleluja. Wir brauchen Leute in Regierung. Ja, irgendwie die Christen, überall auf der Welt habe ich schon gesehen, die schrecken sich ab und sagen, ja, wir wollen nicht, das soll die Welt machen. Ja, wenn die Welt die Entscheidungen macht für uns, dann kommen wir echt schlecht vorwärts. Amen. Wir brauchen Leute, die ihren Platz finden. Vielleicht ist da ein oder andere da, den Gott ruft als Bürgermeister irgendwo mal in eine Stadt. Oder Bürgermeisterin. Ja, das wäre doch was. Und dann einfach da dein Licht strahlen lassen. Ja, Gott möchte uns anders wieder ansetzen. Einen Ruf zu verspüren kann man auch auf andere Art und Weise. Da muss man nicht jetzt als Evangelist jetzt, ja, bei mir war es so, bei mir fing es mit einem Wunsch an. Ich war 14 Jahre alt und habe Filme gezeigt von T.L. Osborne und habe einen riesen Crusades, große Evangelisationen gezeigt auf Bildschirm und saß da hinten auf in dem Range Rover, das ist so ein Geländeauto, und habe meinen Projektor, mein Vater hat das alles eingerichtet gehabt, habe das durch die Frontscheibe gestrahlt auf eine Leinwand und die Filme gezeigt, den Jesus-Film habe ich fast auswendig kennen, weil ich es so oft gezeigt habe und dann von T.L. Osborne. Und ich habe gesehen, wie so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wie sie geheilt worden sind, wie sie Zeugnis gegeben haben. Und ich weiß, obwohl mein Vater nicht so einen Dienst hatte, mein Vater war mehr ein Gemeindegründer und so, aber ich saß da und habe dann zu Jesus gesagt, wo ich dann 14 Jahre alt war, habe ich gesagt, Herr Jesus, das, was er macht, das möchte ich auch machen. Das will ich mal auch machen. Und es fing mit einem Wunsch an. Was für Wünsche hat Gott in dich hineingelegt, welche Menschengruppen, welche Art von Leute oder auch Stammesgruppen liegt dir am Herzen? Und wie kannst du die erreichen? Und wie kannst du ein Segen sein? Lass dein Leben zählen, denn wir haben nur ein Leben. Und das Leben muss zählen. Oh, wir möchten das Beste geben für Jesus. Ich möchte, dass wir alle mal eines Tages vor Jesus stehen und wir hören, wie er sagt. Ich kann es jetzt bloß auf Englisch sagen, das müsste mir jetzt helfen. Well done, you good and faithful servant. Sehr gut, hast du gut gemacht. Ich weiß nicht, im Schwäbisch ist es leichter zum Übersetzen. Prima hast du gemacht. Gut hast du gelebt. Ja, war sehr gut. Du hast dich eingesetzt für die Sache Gottes. Trachte zuerst nach seinem Reich. Halleluja. Jetzt komme ich schon fast ins Predigen. Also, ich finde es so erstaunlich. Da waren zwei junge Männer, David Nitschmann und der Johann Leonard, die waren von den Herrnhuter. Und die hatten den Ruf verspürt, auf einer Insel zu gehen in den Pazifik, wo über 3000 Sklaven, schwarze Sklaven waren, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Und die zwei jungen Männer, die wurden so von Gott berührt, dass sie gesagt haben, wir stellen uns, wir gehen dorthin, wir werden diese Sklaven das Evangelium bringen. Die waren nur so 22, 23 Jahre alt. Aber die hatten dann durch den Zinzendorf und wurden die so angesprochen, dass sie gesagt haben, hey, wir gehen. Und obwohl die Familien und alle gesagt haben, hey, komm, ihr müsst es doch nicht so ernst nehmen. Und ja, die Bibel darfst du nicht ganz so ernst nehmen. Ja, Leute gehen verloren, aber es sind auch andere, die gegangen können. Die müssen nicht ihr gehen. Und die zwei waren eisern und dann haben sie gesagt, und auch wenn wir uns selber in die Sklaverei verkaufen müssen, werden wir diese Menschen das Evangelium bringen. Das Schiff verließ Hamburg. Die Verwandten standen alle und auch die ganze Gruppe von Leuten standen an der Seite und haben gesehen, wie das Schiff weiter und weiter wegging. Und der Nitschmann und der Leonard, die haben so sich da so zusammengehalten und haben da die Leute angeguckt und haben Tschüss gesagt. Da waren Tränen und die Familien haben gewusst, die werden wahrscheinlich ihre Söhne nie wiedersehen. Und die Worte, die sie gesagt haben, war, ich muss mal, auf Englisch kann ich es euch ganz genau sagen, ja, ich sage es auf Deutsch, möge das Lamm, das geschlachtet wurde, die Belohnung bekommen für seine Leiden. Das hatten sie ausgerufen. Möge das Lamm, das geschlachtet worden ist, die Belohnung bekommen für sein Leiden. Und das wurde dann zum Slogan für alle Missionare, die dann sich verabschiedet hatten von den Herrnhutern. Von da an hatten sie dann immer wieder diese Worte gesagt. Zum Lohn des Sohnes Gottes, des Lammes Gottes, deshalb gehen wir. Wow, ich staune, was die Leute alles gemacht haben. Und ich weiß, in uns steckt auch dieses DNA. Denn wenn wir auch in der Geschichte, wenn wir einfach auch Gottes Wort auch lesen, dann sehen wir, wie die Jünger Jesu auch das Ultimatumpreis bezahlt haben. 11 von Jesu 12 Jüngern haben einen Mörderertod erlebt. Wir lesen zum Beispiel von Johannes, von Jakobus, der wurde enthauptet. Wir lesen von Matthäus, der ging nach Äthiopien, der wurde vom Schwert umgebracht. Wir lesen von Petrus, der wurde auf den Kopf gekreuzigt So erzählt uns das die Kirchengeschichte. Und Nathanael, der wurde geschlagen bis zum Tode. Andreas, der hing in der Türkei auf einem Kreuz. Und 2 Tage lang, weil die haben ihn ja wahrscheinlich nicht genagelt ans Kreuz, so wie bei Jesus. Ich glaube, Jesus hat das Furchtbarste erlebt. Aber er wurde angebunden und die hatten ihn auch, und er hing da. Und auch der Andreas hatten sie ja nicht so brutal geschlagen, wie sie unseren Herrn wie sie ihn geschlagen hatten. Aber der Andreas, 2 Tage lang hing er am Kreuz und hat den Leuten, die vorbeiliefen, das Evangelium gepredigt vom Kreuz aus. Wow, das begeistert mich. Was, so ein Engagement, so ein Brennen für die Sache des Herrn. Oder auch Thomas, der ging nach Indien. Und stellt euch vor, der ist ja zu Fuß gegangen. Oder hat er einen Esel gehabt. Und ging nach Indien. Damals hat es keine Flugzeuge gegeben, damals hat es keine Autos gegeben, keine Autobahnen, keine Straßen. So wie unsere Straßen heute. Und er ging bis nach Indien, eisern, diesen Menschen doch das Evangelium zu bringen. Denn das ist die gute Nachricht, die Botschaft, dass die Herzen der Menschen erreicht. Der Paulus, wissen wir, der kam ja später, der war ja nicht jetzt ein Jünger Jesu als solches jetzt von der Zeit, wo Jesus da war, aber er wurde auch enthauptet. Dann denken wir mal an die viele, die in den Arenas von Löwen zerrissen worden sind und die singend einfach Gott die Ehre gaben, während sie dann starben. Oder am Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Wie viele unsere Geschwister, wie viele Leute, die uns vorausgegangen sind. Wow. Und dann fahre ich durch Südsudan, war bis fast an der Zentralafrikanischen Republik und habe da so ein paar Grabsteine gesehen, hab da was genommen, einen Stock oder so, und habe versucht, den Moos ein bisschen abzureiben, sodass man mal was lesen kann. Ja, weil das ist ja so schwierig. Jetzt, das ist alles so unlesbar nach den Jahren. Keiner guckt ja danach nach diese Gräber. Die Leute, das sind aber mehrere Gräber. Und ich gucke und ich sehe, das sind Missionare gewesen, die 1930 nach dorthin kamen. Ich dachte, ich war der Erste. Ja? Wir denken immer, wir sind die Erste, die das Rad entwickeln und so. Und dann hat jemand das schon lange gemacht. Aber auf jeden Fall. Und dann merke ich, das sind Australier gewesen, die den weiten Weg von Adelaide oder von Perth auf dem Schiff gemacht haben, haben dann mit den weiten Inlandsweg bis da in dieser Ecke Zentralafrika. Wer kommt da schon hin und warum auch? Das Evangelium. Und die sind gegangen, obwohl sie gewusst haben, sie werden nur 1,5 Jahre leben oder 1 Jahr. Die werden dort ankommen, werden Malaria bekommen oder Gelbfieber. Da gibt es ja die große Tsetsefliege. Werden krank sein. Viele haben ihre Frauen, ihre Kinder begraben. Aber alles wegen Jesus. Es war nicht, weil sie irgendwie wirtschaftlich da vielleicht was davon bekommen oder so, dass da irgendwo die Millionen irgendwo her. Nein. Die haben das aus Liebe zu Jesus getan. Oh, Herr Jesus, schenk du uns auch so ein Herz, so eine Liebe für unsere Mitmenschen, für unsere Leute um uns herum, aber auch für die Nationen. Leute, die dich brauchen. Ja, zu Zeiten Jesu war die Bevölkerung unserer Welt auf 260.000. Also 250 Millionen war die Bevölkerung. Und dann lange ging es ganz langsam, ging es dann auf 500 Millionen. Das war dann erst 16 Jahrhundert, war es dann etwa auf 500 Millionen. Und dann ging es aber rapide aufwärts. 2 Milliarden. Und heute haben wir 7 Milliarden Menschen, stellt euch vor. Und die meisten sind Jugendlichen unter 35 Jahre. Kenia, 65% der Bevölkerung sind unter 35 Jahre alt. Wow, Leute, wir haben eine Herausforderung. Gott möchte, dass wir diese Menschen das Evangelium bringen. Und im Hebräer 12 ist ein sagenhafter Vers. Und das spricht mich immer wieder so an. Und da steht, darum hat was, ist ein Verbindungswort. Da muss was davor gekommen sein. Und wenn man so liest im Hebräer 11, dann lesen wir von diesen ganzen Helden, ja, Glaubenshelden. Ja, darum steht da, lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Dieser Kampf ist uns verordnet. Wir dürfen das. Wir dürfen laufen. Oh, ich bin so froh, dass ich Jesus kennen darf. Ich bin so froh, dass ich ihn kennen durfte, dass ich in eine Familie hineingeboren worden bin, wo gottesfürchtig war. Aber viele von uns hier, wir haben nicht das gehabt, aber du kennst Jesus. Wow, das ist sagenhaft. Das ist eine wunderbare Sache. Diese wunderbare, lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf wen? Jesus. Aufsehen auf wen? Die Politiker. Nein, die Politiker bringen uns nirgends hin. Aufsehen auf wen? Auf Jesus. Der, wer ist? Der Anfänger, da steht Aufsehen auf Jesus, der Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und jetzt kommt's. Und ich glaube, jetzt kommt der größte Anliegen Gottes, was ihm sein größter Anliegen ist, auch für uns heute Morgen. Da steht in Vers 3, denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet oder und ermattet. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir abkühlen, dass wir ermatten, dass wir kalt werden, dass uns die Not um uns herum überhaupt nichts mehr ausmacht. In Römer 12, Vers 11, da steht, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Werdet nicht träge, steht da. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern brennt im Geist. Und wisst ihr was? Das ist das Geheimnis für Jesus brennen. Für Jesus brennen. Ja, viele Leute können uns enttäuschen. Und in der Kirchengeschichte und auch in der Gemeindegeschichte haben viele Leute die Gemeinden und so verlassen, weil sie enttäuscht sind von anderen Menschen und so und so und so. Nein, Jesus enttäuscht dich nicht. Jesus enttäuscht uns nicht. Auch wenn Menschen uns enttäuschen, Jesus enttäuscht uns nicht. Deshalb verlass nicht seine Gemeinde. Ja, es gibt immer Leute, da wo es Menschen gibt, da menschelt halt. Gell? So ist halt. Aber Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und deshalb sagt er, schaut mal, was andere gemacht haben. in der ganzen, in Hebräer 11, die ganzen Helden, die vorangegangen sind. Wenn man hier liest von Vers 33, da steht, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen. Also jetzt wollen wir mal aufzählen, die ganze positive Dinge, okay? Königreiche bezwungen. Was haben sie sonst gemacht? Gerechtigkeit bewirkt, Verheißungen erlangt, den Löwen Rachen verstopft. Alles im Glaube. Wow, toll. Also, jetzt geht's weiter. Vers 34. Die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind kräftig geworden aus Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben Heere in den Fremden in die Flucht geschlagen. Das sind jetzt schon neun Sachen. Aha. Wunderbar, dann geht's weiter. In die Flucht geschlagen. Frauen, das ist Nummer 10, haben ihre Tote durch Auferstehung wiederbekommen. Andere, und jetzt kommt die Gegenseite von der Medaille. Eine Seite, wunderbarer Sieg. Jetzt kommt mal die andere Seite, die nicht so toll ist, okay? Nummer 1, das ist auch in Vers 35, dann steht, andere sind gemartert worden. Oh, das ist nicht so toll. Aber waren trotzdem Glaubenshelden. Sind aber gemartert worden. Dann steht da, und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Andere haben Spott, also Geißelung erlitten. Dazu Fesseln, Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Und da steht, versucht, durch Schwert getötet. Jetzt sind wir schon auf Nummer 9. Sie sind mit Schafpelzen und Ziegenfellen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Missachtung. Und ich möchte euch sagen, das ist nicht so. Das folge Jesus nach und dann wird alles okay sein. Ein Glaubensheld geht auch durch Schwierigkeiten. Manchmal weiß man nicht einmal, wo der Kopf mehr steht. Erst vor kurzem kam ein Telefonanruf bei uns. Normal Anrufe, vor allem von der äthiopischen Grenze, ist manchmal gar nicht so einfach zu kriegen. Man hat nicht immer so Telefonnetz. Und dann klingelt das Telefon und dann nehme ich es ab und dann war gerade der Steven dran. Und wie die Afrikaner halt so sind, die fangen immer mit den positiven Sachen an. Die tun zuerst mal um den Busch schwätzen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist prima, geht's euch gut? Ja, ja, die Bühne haben wir schon aufgestellt, die Lautsprecher hängen schon, alles ist prima, alles gut. Ja, gut, dann sehe ich euch ja am Mittwoch. Ich komme dann am Dienstag ja hoch und dann sind wir ja zusammen und dann geht die Evangelisation los. Dann sagt er, unser Jackson, dem geht's nicht gut. Oh, okay, was ist los? Ja, der hat Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Ja, was hat er denn? Ja, er ist plötzlich umgefallen und er ist halbseitig gelähmt. Halbseitig gelähmt. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Und wir arbeiten in einem ganz schwieriges Gebiet. Da ist das Evangelium so gut wie noch gar nicht gewesen. So eine Versammlung, das wir da oben machen, an der äthiopischen Sudan-Grenze, hat es noch nie gegeben. Und wir kämpfen auch gegen viel Zauberei. Da werden viele Flüche auf uns gelegt. Zauberdoktoren gibt es noch und noch. Und es ist eine sehr dunkle Ecke. Aber trotzdem, wir gehen weiter. Dann kommt diesen Anruf und dann bin ich hochgeflogen, habe ihn geholt. Normalerweise mit dem Auto braucht es 3 Tage. Die Straße ist so schlecht. Und du fährst dann am Turkana-See entlang, durch die Flussbeete. Und es ist heiß und ich sage dir, es ist nicht nur der Motor, wo heiß wird, sondern alles wird heiß. Der Sand ist heiß, alles ist heiß. Und in 2 Stunden bin ich hochgeflogen, in ein Buschlandebahn rein, da musste zuerst mal die Ziegen und alles Mögliche wegjagen und dann reinlanden. Haben wir den geholt, liegend ins Flugzeug rein und dann 2 Stunden zurück nach Eldoret. Becky hat schon alles vorbereitet im Krankenhaus, denn das ist immer so, das ist nicht so wie in Deutschland, dass du dann gleich ins Notaufnahme und da stehen die schon da und helfen dir. Das musst du alles vorher organisieren. Dann haben wir rein, Notaufnahme, kam er rein und haben sie geröntgt, haben sein Gehirn geröntgt, haben der MRI, CT-Scan, alles Mögliche, alles durchgecheckt. Und nachher kommt der Arzt und sagt, wir können es nicht erklären. Das ist kein Schlaganfall. Das Gehirn sieht gut aus. Sein Rücken, sein ganzer, wie sagt man da, den Spinal Cord, ja? Ja, Wirbelsäule, ist alles in Ordnung, alles perfekt. Wir können nicht erklären, warum dieser Mann halbseitig gelähmt ist. Und weißt du, was er dann sagt? This is not only a physical problem. This is a spiritual problem. Und ich denke, wow, wunderbar. Da ist ein Kenianer, ein Arzt, der mehr weiß als manche von unseren Leuten in unseren Unis. Warum? Weil er die Bibel kennt. Er weiß, dass es mehr gibt als die wissenschaftliche Weltanschauung. Wer nur die wissenschaftliche Weltanschauung hat, ist sehr kurzsichtig. Es gibt eine unsichtbare Welt und die Bibel spricht davon. Und dann nachdem, wo wir dann gemerkt haben, oh, das ist ein geistliches Problem. Okay, wir holen unsere Bischöfe, unsere Leute, die ja uns nahestehen. Dann haben wir unsere Leute geholt, haben ihn gesalbt mit Öl, für ihn gebetet. Und er ist nicht gleich heil geworden. Da haben wir gedacht, oh Jesus, wir gehen heim, aber mach das in der Nacht, was passiert. Und in der Nacht plötzlich hat er Wärme gespürt. Ich meine, der hat überhaupt nichts gespürt vorher. Der hat nicht mal seine Finger bewegen können. Seine Zehen, seine Füße, gar nichts. Die eine Seite war total außer Betrieb. Und jetzt hat er plötzlich seine Finger bewegen können in der Nacht. Seine Zehen. Und als dann die Zeit weiterging, bis morgens so um 10 Uhr, da konnte er seinen Fuß bewegen. Er konnte sich bewegen wieder. Und wow, ha! Da kam der Arzt rein und sagt, auf Englisch, send him back to the battlefield. Schick ihn wieder zurück. Das deutsche Wort ist ja furchtbar. Das Schlachtfeld hört sich ja furchtbar an. Aber auf jeden Fall, schickt ihn wieder zurück. Ja, und wir haben ihn dann wieder rein ins Flugzeug, nochmal 2 Stunden zurück und dort wieder rein platziert, dass er weitermachen kann. Und haben zu ihm gesagt, mach aber ein bisschen langsam. Nicht so schwer tragen. Jetzt tust du es erst mal ein bisschen langsam, lass es voll heil. Die Heilung schafft noch, gell? Und so. Und das war unser wichtigster Mann. Wenn dem was passiert wäre, wäre unsere Evangelisation zunichte gewesen. Der macht den Sound, der fährt den großen Truck, der baut alles auf mit unseren Mitarbeitern, der weiß, wie alles angeschlossen werden muss. Und wenn der plötzlich nicht mehr kann, das wäre nicht gut. Ja, es gibt Kampf. Es gibt Probleme, es gibt Not manchmal. Manchmal wissen wir gar nicht mehr, wo es lang geht. Und es ist ein Kampf, aber sei ein Glaubensheld. Bleib dran, lass nicht los, lass nicht los. Und Jesus sagt, darum, weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alle Last der Sünde ablegen. Das ist oft das, was uns lähmen will. Das uns umringt und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, das uns verordnet ist. Wir dürfen das. Wir dürfen kämpfen. Wir dürfen mit Jesus gehen. Es wird nicht alles sonnige Tage. Es wird Kampf sein. Aber es ist gut. Mit Jesus sind wir gut gestellt. Und wir dürfen wunderbar ihn erleben. Und ich sehe, die Zeit ist vorangeschritten. Ich muss jetzt noch aufhören. Ich könnte weitermachen, nochmal 3 Stunden. Aber, aber wisst ihr was? Gott hat was mit dir, mit uns vor. Er liebt dich. Ja, Und wir wollen beten. Und ich möchte einfach, dass wir uns dem Heiligen Geist unstellen und sagen, Heiliger Geist, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo ist mein Platz? Vielleicht ist dein Platz in der Nachbarschaft oder in der Schule. Gott hat uns schon irgendwo hineingestellt. Wo darf ich mein Licht strahlen lassen? Vielleicht gibt Gott auch heute Morgen eine Berufung für, ja, vielleicht in der Regierung aktiv zu werden. Vielleicht aktiv zu werden auch in Bildung. Vielleicht wirst du mal dein PhD machen, weil Gott das will. Weil Gott sagt, hey, ich möchte, dass du dich weiterbildest. Ich möchte dich gebrauchen. Da gibt es viele, viele junge Leute, die von dir profitieren werden, das Evangelium hören werden. Vielleicht wird Gott dich gebrauchen in Musik. Vielleicht hast du hast eine Gabe, bist aber noch nie richtig rausgekommen. Gestern waren wir auf der Jubiläum von Martin und Lisa Lüdjohann. Und die hatten ihr 25-Jähriges. Und übrigens grüßen sie euch ganz, ganz herzlich. Meine Frau grüßt euch natürlich auch. Aber da war ein Mädchen dabei und die hat zum ersten Mal ist sie ans Klavier gesessen und hat vor all den Leuten gespielt. Sie hat ihre kleinen Fehler gemacht, das hat man gehört, aber es war nicht schlimm. Ich ging hin zu ihr und habe gesagt, du Sarah, das hast du gut gemacht. Mach weiter. Ha, das kannst du. Du hast eine Begabung. Lass die Begabung weiter wachsen. Du kannst es vor Menschen. Gib nicht auf. Ja, und das möchte ich uns auch zusprechen. Ich weiß nicht, in welchem Bereich Gott dich und was für Begabungen Gott dir geschenkt hat. Aber ich sag dir, Gott kann dich gebrauchen. Komm, wir stehen gemeinsam auf und wir wollen einfach sagen, Herr, wir schauen auf Jesus, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Der nicht will, dass wir ermüden oder ermatten, sondern dass wir brennend bleiben, dass wir weiterhin für ihn da sind. Ja, dass wir Gottes Reich bauen in unserem Herz. Und möge er uns in verschiedene Nationen bringen. Ja, nicht nur Deutschland. Deutschland ist bloß, ja, unser Gärtle ist nicht alles. Wir müssen noch raus irgendwo anders. Es gibt so viele Menschen, die das Evangelium hören wollen. Und manchmal hören die Leute mehr auf im Ausland. Manchmal hören sie deine Stimme besser. Wenn ein Afrikaner kommt nach Deutschland, ja, es kann sein, manche Leute hören besser auf, als wenn du jetzt zu ihm sprichst. Wenn ich in Afrika bin, wow, ich weiß nicht, was es ist, da tun sie dich ins Fernsehen. Ich meine, ich bin ja gar nicht so ein großer Held. Tun sie dich ins Fernsehen rein. Jetzt sag was. Ja, du kannst es sagen, Leute hören auf dich. Das ist ganz einfach, weil du Fremder bist. Als Fremder kommst du manchmal besser hin. Ja, ich weiß, ich war mal in Frankfurt auf der Fußgängerzone als Bibelschüler. Und dann standen wir da und ich in meinem Schwäbisch habe versucht, die Leute anzusprechen. Und die sind alle an mir vorbeigelaufen. Und dann kam eine Idee. Hey, du kannst doch so gut Amerikanisch sprechen. Jetzt steh mal auf der Kiste, stellst nochmal eine Kiste, lässt jemanden übersetzen. Klar, du kannst Deutsch, aber jetzt komm. Jetzt sprech mal. Sei mal ein Fremder. Und dann stand ich drauf und fing an, in perfect American. Hey, ladies and gentlemen, this is time. It's your time to give your life to Christ. Now, Leute sind stehen geblieben. Wow. Haja. Das ist ein Ausländer, der hat was zu sagen. Er ist doch prima. Und deshalb sage ich euch, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, sagt es den Menschen, lasst das Feuer Jesu entfachen in eurem Herz. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir. Wir stehen vor dir in diesem wunderschönen Gottesdienstraum. Und Herr, wir erkennen, dass dein Wort wahr ist, dass du uns ansprichst. Und jeder von uns, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Du hast was Gutes für uns. Danke, Herr, dass du jeden von uns beschenkt hast mit so vielen verschiedenen Begabungen. Manche können sagenhaft kochen, manche können sagenhaft Musik machen, manche sind in den Anfangsstadien von gewissen Sachen zu erlernen. Oh, Herr Jesus, und ich bete, mach uns effektiv für dein Reich. Ich bete für Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen, die das Reich Gottes sehen, die finanziell auch da Visionen haben, wie sie Finanzen generieren, damit das Reich Gottes floriert und vorwärts geht. Ich bete, Herr, dass die Gemeinde hier nie Mangel hat, dass sie genügend hat für Evangelisation, dass sie genügend hat für Einsätze in ganz Ansbach und außerhalb Ansbach. Oh Herr, ich danke dir, auch in die Mission hinein. Herr, schenk, dass genügend Mittel da sind, damit Leute weit und breit auf unser ganzer Globus auch gehen können. Herr, wir beten für Leute in der Bildung, wir beten für Leute in der Regierung, wir beten für Leute in Familienwesen, wir beten für Leute in verschiedene Bereiche und vor allem auch hier in der Gemeinde. Schenk Leute, die 100% hinter ihrem Pastor und hinter der Gemeindeleiter stehen und sagen, wir möchten Reich Gottes bauen, wir stehen da. Und manche für uns wird es mehrfach sein, nicht nur in der Schule, sondern auch hier. Wir werden aktiv überall sein, da wo Gott uns gebraucht. Und Herr, ich bete um deinen Segen. Komm du, Heiliger Geist. Schenk du Berufungen heute Morgen. Herr, und da, wo noch nicht Begabungen sind, schenk du. Öffne die Quellen, wo neue, vielleicht sogar eingeschlafene Begabungen wieder freigesetzt werden. Oh Jesus, ich bete, dass die nächsten 5 Jahre richtig zählen für uns. Dass wir, wenn wir zurückschauen auf diesen Tag, dass wir sagen können, wow, das war ein Meilenstein für mich. Ich habe da ein Herz bekommen für die Sache Gottes. Ich möchte einfach für ihn da sein, für Gottes Reich da sein. Und Herr, ich bete, segne jeden Einzelnen, der hier in dieser Gemeinde ist. Und auch die, die außerhalb sind, die zuhören, vielleicht auch auf YouTube oder vielleicht auch im Internet. Ich bete, Jesus, dass wir besser für dich unterwegs sein können. Dass dein Reich gebaut wird, Herr. Sei du verherrlicht in unser Leben. Gebrauch du uns, Jesus. Danke, Herr. Danke für das, was bis jetzt schon geschehen ist. Und Herr, wir sind dankbar für dich, so wie du bis jetzt auch uns angesprochen und was du getan hast. Aber Herr, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt von dem, was du für uns vorhast. Herr, ich danke dir dafür und ich preise dich. Und wenn wir auch heute und in dieser Woche hineingehen und auch weiterhin in die Zukunft hinein. Danke, Jesus, dass wir sagen können, Herr, du bist uns noch viel wertvoller geworden. Wir schauen auf dich, Jesus, nicht auf Menschen. Und danke, Herr, für die von uns, die müde geworden sind, die einfach keine Lust mehr haben, die einfach müde geworden sind. Ich bete, Jesus, für neue Kraft heute Morgen. Ich bete, Herr Jesus, dass Leute ganz neu deine Kraft erfahren. Bist du da und du bist müde geworden, dann streck dich einfach aus. Die Kraft Jesu ist da. Er ist da. Und er will dich jetzt gerade begegnen. Neu begegnen, sodass du ihn besser dienen kannst. Und ja, der Kampf ist vielleicht hart gewesen bis jetzt in deinem Herzen, in deinem Umfeld, aber und auch in deinem Glaube, da zu stehen, in deinem Arbeitsplatz, da wo du bist. Jesus sagt, lass nicht locker. Lass nicht locker. Das ist der Kampf, der uns verordnet ist, der gute Kampf des Glaubens. Und wir dürfen den Weg mit Jesus gehen. Herr, ich segne jeden, der jetzt deine Hilfe braucht, der jetzt deine Stärke braucht, segne sie. Und Herr, lass sie so auch nach Hause gehen, mit neu getankt zu haben, mit deiner Kraft. Danke, Jesus. Und wir geben dir alle Ehre heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.